Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Konstantin Schreiber.
Herzlich willkommen zum Start in die neue Woche.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Wenn die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zum G20-Gipfel zusammenkommen, wie von heute an in Brasilien, dann gibt es einen monatelang kompliziert ausgetüftelten Programmplan. Der aber musste prompt über den Haufen geworfen werden, weil US-Präsident Biden wohl der Ukraine den Einsatz weitreichender Waffen gegen bestimmte Ziele in Russland erlaubt hat. Eine Überraschung zum Gipfelauftakt, die einigen nicht passt. Allen voran G20-Mitglied Russland, vertreten durch den russischen Außenminister Sergei Lavrov. Präsident Putin hat aufgrund eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn auf eine Teilnahme verzichtet, obwohl Putin selbst sein Fernbleiben anders begründet. Botschaften sendet er trotzdem. Die US-Regierung gieße Öl ins Feuer, ließ er verlauten. Gudrun Engel.
Truppenbesuch in Pokrovsk im Osten der Ukraine. Wenige Kilometer von hier entfernt verläuft der Schützengraben, die Frontlinie. Präsident Zelensky lässt sich die Lage erklären, verleiht Verdienstorden. Ich weiß, dass nur dank Ihnen der Osten unseres Landes nicht vollständig von der Russischen Föderation besetzt worden ist. Der Feind bekommt jeden Tag unsere Antworten von Ihnen und von Ihren Waffenbrüdern. Antworten, die möglicherweise bald in Russland ankommen, in Form von amerikanischen Attackers. Die Raketen können Ziele in bis zu 300 Kilometern Entfernung treffen. Bislang hatten die Vereinigten Staaten der Ukraine die Erlaubnis für den Abschuss auf russisches Gebiet verweigert. Jetzt scheint US-Präsident Biden die, kurz bevor er aus dem Amt scheidet, doch gegeben zu haben. Er selbst bestätigt das beim G20-Gipfel in Rio de Janeiro nicht. Nur so viel. Ich unterstütze nachdrücklich die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Das sollte meiner Meinung nach jeder hier tun. Auslöser für die Freigabe soll gewesen sein, dass Russland in der Region Kursk offenbar auch nordkoreanische Soldaten einsetzt. Denn die Erlaubnis gilt laut US-Diplomatenkreisen auch nur für dieses Gebiet. Sie ist jedenfalls nicht mit der künftigen Washingtoner Regierung abgesprochen. Trumps Sohn schäumt auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Militärindustrie scheint den Dritten Weltkrieg starten zu wollen und das noch bevor mein Vater die Chance hat, Frieden zu schaffen. Verdammte Schwachköpfe. In Europa hingegen Erleichterung bei den meisten EU-Außenministern heute in Brüssel. Ich sage schon immer, die Ukraine sollte alle Waffen, die wir liefern, auch richtig nutzen dürfen. Nicht nur, um sich zu verteidigen, auch um zurückzuschlagen. Russland wird beim G20-Gipfel in Rio von Außenminister Lavrov vertreten. Moskau reagiert scharf und warnt vor einer größeren Eskalation. Bundeskanzler Scholz, offenbar von der US-Freigabe informiert, lehnt einen Einsatz des deutschen Marschflugkörpers Taurus weiter ab.
Ich habe sehr klar begründet, warum ich die Lieferung von Marschflugkörpern Taurus, ist die in Deutschland eingesetzte Variante, nicht für richtig halte. Sie würden nur eingesetzt werden können, auch das muss gesagt werden, wenn man sich mit der Zielsteuerung auch mitverantwortlich führt. Das ist aber etwas, was ich nicht verantworten kann und auch nicht will.
20 Staats- und Regierungschefs, nahezu 20 verschiedene Meinungen zum Thema. Eine gemeinsame Linie zum Krieg gegen die Ukraine quasi ausgeschlossen.
Der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preis, beobachtet den Bundeskanzler beim G20-Gipfel. Markus, der Krieg gegen die Ukraine, der sollte gar nicht das bestimmende Thema des Gipfels sein, aber jetzt ist das Thema da. Welche Rolle spielt es?
Ja, in der Tat, das sollte nicht das Hauptthema sein, jedenfalls wenn es nach Brasiliens Präsidenten Lula gegangen wäre. Und es steht auch nicht auf der Tagesordnung. Lula hat auch dafür gesorgt, dass Zelensky, der ukrainische Präsident, hier nicht eingeladen ist, obwohl es zum Beispiel auch der Bundeskanzler gerne gesehen hätte. Lula möchte eine eigene Agenda setzen, selbstbewusst sich zum Beispiel um die Bekämpfung von Hunger und Armut kümmern. Und andere Teilnehmer wollen das natürlich auch möglichst respektieren. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat der Bundeskanzler in seiner Rede in der ersten Arbeitssitzung auch gar nicht von der Ukraine gesprochen, sondern nur davon, dass es gefährlich ist, Zivilisten zu bombardieren, Weizensilos zu bombardieren. Eben immer mit Bezug auf das Thema, was eigentlich hier auf der Tagesordnung steht. Aber trotzdem, die Ukraine ist ein Thema, was natürlich von der Seite hier reinkommt, was angesprochen wird vom britischen Regierungschef Starmer und natürlich mit Sicherheit morgen auch vom Bundeskanzler, denn der wird sich dann mit Chinas Präsident Xi darüber unterhalten wahrscheinlich.
Markus, sieht denn Olaf Scholz in seiner ablehnenden Haltung zur Lieferung weitreichender Waffen an die Ukraine auch eine Chance, im Bundestagswahlkampf noch reichlich Prozentpunkte gut zu machen?
Das kann ich so klar nicht beantworten, aber es ist natürlich nicht ganz unwahrscheinlich, dass das auch natürlich ein Thema ist, mit dem man sich profilieren kann. Hier ist es erstmal ein Thema, mit dem man Druck bekommt, denn es werden viele kritische Fragen an Deutschland gestellt, warum Deutschland nicht den Taurus liefert oder zum Beispiel vom britischen Regierungschef, der gesagt hat, es ist Olaf Scholz Sache, mit wem er telefoniert, also eine klare Kritik an dem Telefonat mit Wladimir Putin. Aber es ist natürlich auch etwas, was in Deutschland eine Rolle spielt. Der Bundeskanzler hat heute bei einem Pressestatement gesagt, dass viele Menschen Sorgen hätten, dass der Krieg sich ausweiten könnte. Und das ist natürlich etwas, was nicht unbedingt an die Gipfelteilnehmer gerichtet ist, sondern an das Publikum zu Hause. Und das ist etwas, wo sich Olaf Scholz natürlich ein bisschen mit unterscheidet von anderen Parteien in Deutschland, die den Taurus liefern würden. Und wo er auch in der eigenen Partei, und da muss er auch gerade ein bisschen Wahlkampf machen, sich profilieren kann. Denn sein schärfster Konkurrent, auch wenn die sich beide gegenseitig nicht so sehen, ist natürlich Boris Pistorius. Und der steht natürlich für einen etwas anderen Kurs als Olaf Scholz, auch wenn Boris Pistorius auch sagt, er würde den Taurus auch nicht liefern.
Mhm. Gucken wir jetzt gleich drauf. Erstmal herzlichen Dank, Markus Preis. Herzlichen Dank nach Rio de Janeiro. Tja, auch wenn also Olaf Scholz gerade in Brasilien weilt, am Schlagabtausch darüber, ob nun auch Deutschland Waffen mit größerer Reichweite an die Ukraine liefern sollte, nimmt er trotzdem teil, haben wir gerade gehört. Er bleibt bei seinem Nein. Der grüne Kanzlerkandidat Habeck hingegen würde die Raketen wohl liefern, wenn er dann Kanzler wird. Und CDU-Kandidat Merz sowieso. Vorausgesetzt, die CDU bleibt bei ihrer Linie. Denn das Thema hat das Zeug, den Bundestagswahlkampf zu prägen. Stefan Stuchlik.
Heute Morgen Übergabe neuer Hubschrauber in Bayern. Man weiß nicht, was Verteidigungsminister Pistorius so denkt. Eigentlich will er Fragen nach einer möglichen Kanzlerkandidatur ausweichen. Jetzt muss er über US-Kurzstreckenraketen sprechen.
Ich habe die Entscheidung der Amerikaner nicht zu bewerten. Die Attacams sind die Attacams mit einer Reichweite von 300 Kilometern. Es ändert nichts aktuell an unserer Einschätzung.
Die Einschätzung bezieht sich auf diese Marschflugkörper, das Taurus-System, bunkerbrechend. Der Bundeskanzler hat sich schon lange festgelegt, diese Marschflugkörper nicht an die Ukraine zu liefern. Anders als die Attackams mit ihrer Reichweite von 300 Kilometern könnte das Taurus-System mit seiner Reichweite von 500 Kilometern russisches Hinterland möglicherweise bis Moskau erreichen. Was die Außenministerin über solche Lieferungen denkt, ist bekannt.
Das Selbstverteidigungsrecht bedeutet eben, dass man nicht abwarten muss, bis eine Rakete in ein Kinderkrankenhaus oder in eine Schule oder auch in einen ganz normalen Wohnblock erst einschlägt, sondern dass man natürlich sich dadurch schützen kann, dass man diesen militärischen Terror beim Abschuss bereits zerstört.
Angriffe auf die Orte, von denen aus die russischen Attacken beginnen, wären gerade jetzt das Einsatzgebiet für Taurus, sagt die Union.
Das brutale Vorgehen Russlands, gerade auch gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, muss Konsequenzen haben. Und deswegen wäre Taurus auch in dieser Hinsicht eine gute Antwort.
Zerstörungen in der russischen Region Kursk durch die Gegenoffensive Moskaus. Die Tatsache, dass hier offenbar auch Soldaten aus Nordkorea zum Einsatz kommen, fordere eine Reaktion Deutschlands. Man solle Taurus liefern, so die FDP.
In der Tat ist es wichtig, dass man jetzt den nordkoreanischen Kriegseintritt nicht einfach unbeantwortet lässt, sondern sagt, okay, wenn die Gegenseite eskaliert, dann müssen wir etwas tun, um zur Landesverteidigung der Ukraine beitragen zu können.
Prinzipiell dürfen deutsche Waffen, hier die Panzerhaubitze 2000, von der Ukraine schon länger benutzt werden, um russisches Territorium anzugreifen. Aber sie haben lange nicht die Reichweite von Attackams oder Taurus-Marschflugkörpern. Das BSW hält alle Waffenlieferungen für einen Irrweg.
Was wir jetzt dringend brauchen, ist eine Initiative, um das Sterben und das Töten in der Ukraine zu beenden. Das würde den Ukrainern weiterhelfen, als jetzt weiter zu eskalieren. Und dafür braucht es jetzt Diplomatie und Verhandlungen und Dialog statt einer Eskalation durch die Lieferung von deutschen Taurus-Raketen.
Über solch eine Lieferung wird aber hier vermutlich noch einmal diskutiert. Union und FDP könnten versuchen, eine Mehrheit im Parlament dafür zu organisieren. Man weiß jetzt schon, was der Bundeskanzler darüber denkt.
Und über die Freigabe weitreichender Waffen für Angriffe auf Ziele in Russland und deren Folgen für die Debatte hierzulande konnte ich am Abend mit dem Politikwissenschaftler Christian Mölling von der Bertelsmann Stiftung sprechen. Guten Abend, Herr Mölling.
Hallo, guten Abend nach Hamburg.
Was genau ist denn eigentlich gemeint? Geht es um die Region Kursk oder auch um andere russische Gebiete?
Das ist zurzeit in der Tat noch unklar. In den ersten Meldungen hieß es, dass der Einsatz der Raketen beschränkt sein soll auf Kursk. In anderen Meldungen wird das einfach weggelassen. Das heißt, es gibt keine Meldung, die zurzeit sagt, dass der gesamte Bereich, an dem die Ukraine kämpft, tatsächlich sozusagen bezielt werden darf und darauf geschossen werden darf. Das wäre aber natürlich eine sehr wichtige Entscheidung, denn der größere militärische Druck auf die Ukraine besteht zurzeit im Süden der Front.
Wäre allerdings eine Entscheidung, die wiederum anderen noch größere Sorge bereiten würde, aber darauf kommen wir gleich. Russland warnt den Westen, vor allem die USA, man gieße Öl ins Feuer. Eskaliere also den Konflikt. Wer eskaliert aus Ihrer Sicht?
Ja, das Feuer hat Russland angezündet und wenn es könnte, würde es das Feuer ja so hochdrehen, wie es nur irgendwie geht. Wir sehen ja, dass Russland seit mehreren Wochen quasi gegen die Uhr arbeitet und auch antizipiert, dass Donald Trump irgendwann einen Frieden erzwingen könnte, was auch immer der Begriff Frieden hier heißt. Und deswegen geht man zurzeit mit massiven Verlusten gegen die Ukraine vor. Also von daher muss man sagen, Russland hat zurzeit wahrscheinlich gar nicht mehr die Möglichkeiten, irgendwo noch ein oder zwei Gänge höher zu schalten. Aber es ist natürlich einfach der Ausdruck der Angst in Moskau, dass hier Handlungsoptionen, die man in der Vergangenheit gehabt und genossen und voll ausgereizt hat, dass die verloren gehen, weil man sich dann schrittweise zurückziehen muss.
Tja, und nun wächst der Druck auch hierzulande nachzuziehen und der Ukraine die schon viel diskutierten Taurus-Marschflugkörper zu schicken. Ihre Prognose, ein Schritt, der kommen wird?
Naja, wir haben ja erstmal einige Schritte vorher. Also wir haben als nächstes tatsächlich die Inauguration des amerikanischen Präsidenten als sicheren Punkt, der deutliche Veränderungen mit sich bringen kann. Dann haben wir Bundestagswahlen und möglicherweise irgendwann einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin. Und dazwischen kann ganz viel passieren, nämlich dass die Ukraine militärisch extrem unter Druck gerät und damit auch Deutschland mit der Frage konfrontiert wird, spätestens durch Donald Trump, was seid ihr denn bereit zu tun? Und das drückt sich nicht nur in Geld aus, sondern auch in der Möglichkeit, das Land zu sichern, von dem ja selbst der jetzige Kanzler und auch der mögliche nächste Kanzler gesagt hat, dass sie für die Sicherheit Europas entscheidend ist, nämlich die Ukraine. Und die Frage ist, ob man das sozusagen einfach im Raum stehen lässt oder ob man dann bereit ist, die Lücken zu füllen, die Amerikaner lassen und die wahrscheinlich auch andere Europäer, die jetzt zurzeit liefern lassen werden, denn auch deren Arsenale sind begrenzt.
Verteidigungsminister Pistorius sagt ja, Waffen mit größerer Reichweite seien keine Game Changer, wie man so schön sagt. Deshalb nochmal konkreter vielleicht etwas, was ändert der uneingeschränkte Einsatz solcher Waffen?
Der Einsatz ist ja erstmal begrenzt auf die 300 Kilometer, die maximale Reichweite sind. Was er ändert ist, er verändert die Möglichkeiten, Russland sich frei zu bewegen. Das hilft, je nachdem, wo die Waffe, wie gesagt, eingesetzt werden kann, ob nur in Kursk, dann würde es bedeuten, dass die Ukraine mit einer höheren Wahrscheinlichkeit das Gebiet, das sie erobert hat, behalten kann und dann möglicherweise damit in Verhandlungen gehen kann. Wenn mehr Ziele bezielt werden dürfen, also insbesondere auch der Süden, dann kann es sein, dass der massive Druck, der da zurzeit auf der Front liegt, dass man den zurückfahren kann. Denn es geht hier ja vor allen Dingen darum, dass man mit den Attackams entweder leicht gepanzerte Ziele oder aber auch größere Ansammlungen von Soldaten beschießen kann und damit diese massiven Angriffswellen, die zurzeit vorgetragen werden, möglicherweise stoppen kann oder zumindest ausbremsen kann.
Bei vielen hierzulande wächst nun wirklich die Sorge, der Konflikt könnte mit dieser noch unbestätigten Erlaubnis für den Einsatz von Waffen mit größerer Reichweite bald auch Deutschland direkt betreffen. Lässt sich diese Sorge leicht wegwischen?
Nein, sie lässt sich auf keinen Fall leicht wegwischen. Und man kann auch nicht sagen, was mit aller Sicherheit passieren wird. Man kann nur sehen, dass Moskau zum jetzigen Zeitpunkt alles schon ins Rennen eigentlich geworfen hat in den letzten Wochen, um auf der einen Seite dem Wetter zuvorzukommen und der Verschlechterung der Möglichkeiten, sich zu bewegen und eben auf der anderen Seite die Möglichkeiten für sich selber an den Verhandlungstisch mit einer großen Stärke zu gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Moskau relevante Reserven für diesen Konflikt zum jetzigen Zeitpunkt hat.
ja, der jetzige Zeitpunkt, ne? Aber es gibt ja viele, die sagen, in 3 Jahren, in 4 Jahren, in 5 Jahren, was entgegnen Sie da, wenn Sie Leute treffen, die so grundsätzliche Sorge haben? Und manchmal ist es ja sogar Angst.
Ich kann die Angst verstehen. Ich glaube, man muss sich die Frage stellen, was die Alternative ist. Wer glaubt, und das ist, glaube ich, die Kernfrage dabei, was wir denn glauben, was für ein Akteur Russland ist, ob es da um ein paar hundert Quadratkilometer geht, die man haben will, ob man nur die Ukraine tatsächlich erobern will oder ob das nicht tatsächlich darum geht, das politische System in Europa tatsächlich zu ändern und so zu schwächen, dass die russische Macht wieder mehr Einfluss haben kann als bislang. Das Dritte wäre meine Perspektive, aber das ist tatsächlich eine Frage der politischen Bewertung, die man da zurzeit hat. Klar ist aber auch, will man die Ukraine weiter unterstützen, da ist es eben in der Tat nicht so, dass wir darauf reagieren können, was heute und morgen im Fernsehen läuft, sondern brauchen wir einen Plan für die nächsten 6 Monate und auch die nächsten 6 Jahre. Denn die Ukraine kann sich nicht darauf verlassen, dass irgendeine Art von Friedens- oder Waffenstillstand tatsächlich dazu führt, dass man Frieden hat, sondern dass Russland nachziehen wird und irgendwann die Ukraine wieder bedrohen wird.
Und wenn mit Trump dann Ende Januar die Rolle rückwärts kommt, wie viel hat es dann gebracht, diese mutmaßliche Entscheidung jetzt?
Dann hat es nicht wahnsinnig viel gebracht, wenn man sich nur darauf verlässt. Die Europäer haben extrem viel Zeit ins Land gehen lassen und sich nicht darauf vorbereitet. Das gilt alleine schon für das Ende dieses Hilfspakets, das jetzt kommt. Auch da hat eigentlich die Uhr getickt für die Europäer und sie sind nicht gut vorbereitet. Die Frage ist, wann Europa tatsächlich sagt, okay, das ist unsere Aufgabe. Das ist das, was aus Washington zurzeit kommt, von der Trump-Administration, was längerfristig ohnehin angestoßen worden ist. Die Europäer müssen für ihre Sicherheit selber Verantwortung übernehmen. Und dazu sind wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage und wir haben uns auch noch nicht in Bewegung in die Richtung versetzt.
Sagt Christian Mölling von der Bertelsmann Stiftung. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Schönen Abend, danke.
So bitter es klingt, der Krieg ist für die Ukraine seit dem russischen Überfall auch irgendwie zum Alltag geworden. Doch auch in Russland leben die Menschen seit fast 1000 Tagen im Zeichen dieses Krieges, auch wenn sie nicht mit täglichen Luftangriffen oder einer dauerhaften Besetzung ihres Landes rechnen müssen. Präsident Putin hat in seinem Land auf Kriegswirtschaft umgestellt. Er lässt Kritik unterdrücken, teilweise gewaltsam. Und er setzt mit seiner Propaganda vor allem auf Nationalismus. Trotzdem ist das Z, mit dem Russlands Armee in die Ukraine einmarschiert ist, nicht zu einem Symbol des Sieges geworden. Über die Stimmung in Russland, Ina Ruck.
Der Andrang ist riesig im Moskauer Gericht, denn dieser Fall hat eine neue Dimension. Angeklagt ist Nadjezhda Bujanova, eine 68-jährige Kinderärztin. Sie soll in einem Patientengespräch den Krieg kritisiert haben. Die Mutter eines Jungen hat sie angezeigt. 6 Jahre fordert der Staatsanwalt. Das ist alles absurd, sagt die Ärztin durch ihren Glaskäfig. Aber das ist die neue Realität in Russland. Der Krieg ist heilig. Ihn zu kritisieren, eine Straftat. Kriegsverherrlichende Plakate mitten im Moskauer Stadtzentrum. Der Kampfhubschrauber findet dich, steht da, egal ob du dich versteckst oder nicht. Oder, wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? 1000 Tage Krieg haben das Land verändert und die Gesellschaft zusammengeschweißt, sagen zumindest staatsnahe Soziologen. Nach fast 3 Jahren Krieg fänden 78% in Russland den Weg ihres Landes richtig, Tendenz steigend. Unser Land kann sich heute endlich von den Knien erheben. Wir sehen jetzt ein Gefühl des Stolzes, der historischen Selbstachtung. Umfragen in einem repressiven Umfeld sind mit Vorsicht zu genießen. Doch selbst unabhängige Institute sagen, dass eine Mehrheit Putins Kurs unterstützt. Ja, ich bin zufrieden. Ich liebe meinen Präsidenten und ich bin für Frieden auf der Welt. 1000 Tage Krieg, 1000 Tage Propaganda. Man kann ihr nicht ausweichen, nicht in der Stadt Bertsk in Sibirien, auch nicht in Syktyvkar im Norden des Ural, nirgendwo. 1000 Tage Krieg sind aber auch 1000 Tage Leid. Überall Soldatengräber, im ganzen Land immer mehr. Die BBC berichtet von mehr als 70.000 toten russischen Soldaten, vermutet die Zahl liege noch höher. Russlands Verteidigungsministerium nennt keine Zahlen. Nachzufragen traut sich niemand mehr, als läge die Grabplatte über dem ganzen Land. Die Kinderärztin Bojanova sagt, sie habe den Krieg nicht kritisiert. Beweise gegen sie gibt es nicht. Verurteilt wird sie trotzdem. 5,5 Jahre Straflager. Vor dem Gerichtsgebäude Fassungslosigkeit und vorsichtige Kommentare. Es ist so schwierig, dass man nichts machen kann. In dieser schwierigen Situation, unsere Möglichkeiten sind, verstehen Sie, sehr eingeschränkt. Wer sich ins Gericht getraut hat, bleibt nachher noch länger hier stehen. Ein wenig unter normalen Leuten sein, sagt jemand. Sie sind eine Minderheit, aber sie sind da. Trotz allem, auch nach 1000 Tagen Krieg.
1000 Tage russischer Angriffskrieg in der Ukraine und nun die Erlaubnis zum Einsatz weitreichender Waffen durch die USA. Dazu die Meinung von unserem Korrespondenten in Kiew, Wassily Golot vom Westdeutschen Rundfunk.
Maria Trojanivska wäre morgen 15 Jahre alt geworden. Aber sie ist tot, getötet von einer russischen Drohne, die in ihr Kinderzimmer flog. Marias Eltern überlebten. Als ich ihrer Mutter in der ausgebrannten Wohnung gegenüberstand, hat sie gefragt: Warum darf Russland mit Drohnen und Raketen unsere Häuser angreifen und unsere Kinder töten? Und warum ist es für uns verboten, militärische Ziele in Russland anzugreifen? Sie meint Militärflugplätze, von denen die tödlichen Bomber starten, oder Lagerhallen voll mit Munition. Ja, der Westen liefert der Ukraine Waffen. Aber damit tief nach Russland zu schießen, war bisher tabu. Ein Vorteil für Russland und ein Nachteil für die Ukraine. Deshalb ist Bidens Entscheidung jetzt richtig. Aber sie kommt 1000 Tage zu spät. Zu spät, so wie eigentlich jeder richtige Schritt im Umgang mit Aggressor Russland. Wirtschaftssanktionen werden nicht wirksam durchgesetzt. Militärische Unterstützung ist nicht entschlossen genug. Es gibt keine Strategie. Seit 1000 Tagen versucht Russland, die Ukraine zu vernichten. Aber die Ukraine muss sich für ihre Selbstverteidigung rechtfertigen. Das ist falsch und zynisch. Ukrainerinnen und Ukrainer haben ein Recht auf Leben, ein Recht darauf, sich zu verteidigen. Sie haben ein Recht auf ihre Freiheit, auf Frieden. Und dabei sollten wir sie entschlossener unterstützen. Worte allein bringen uns in Europa dem Frieden nicht näher. Diplomatische Initiativen haben Russland nicht daran gehindert, die Ukraine zu überfallen. Sie hindern Russland heute nicht daran, Raketen und Drohnen auf die Ukraine zu feuern. Und das werden sie auch in Zukunft nicht. Menschen wie die 14 Jahre alte Maria werden weiter sterben, solange richtige Entscheidungen immer zu spät kommen. Solange es keine Strategie gibt, die Russland zwingt, ernsthaft über Frieden zu verhandeln. Die Ukraine muss sich so verteidigen dürfen, wie es das Völkerrecht zulässt. Damit die Ukraine überleben kann, braucht es im Westen einen echten Kurswechsel.
Die Meinung von Wassily Golot. Der Ärztemangel hierzulande zeigt sich schon heute an vielen Orten, weil tausende Mediziner fehlen und weil immer ältere Menschen medizinische Hilfe brauchen. Je weiter entfernt die nächste Stadt ist, desto größer wird das Problem meist. Wenn es in manchen Regionen überhaupt noch eine Praxis gibt, dann bleibt oft kaum Zeit für aufwendige Hausbesuche. Genau deshalb sollen speziell ausgebildete Pflegekräfte einen Teil der Aufgaben übernehmen, die sonst von Ärztinnen und Ärzten erledigt werden. Mittendrin in Eggesin am Stettiner Haff hat sich Benedikt Barthe angeschaut, wie so ein Pilotprojekt läuft.
Wie geht's Ihnen? Alles gut soweit?
Doch, ne? Ja. Jeden Tag das Gleiche. Ich denke doch, dass ich meine 90 noch erlebe im März.
Na, ich gehe auch davon aus.
Na klar. Das ist, ja.
Pflegerin Undine Tischmeier auf Hausbesuch. Wir sind bei Patientin Hildegard Sommerfeld. Sie muss jetzt nicht mehr so oft zur Arztpraxis.
Frau Sommerfeld, wie ist das jetzt mit Frau Tischmeier?
Und ja, sonst bin ich immer um 7:30
genau
losgezogen.
Und jetzt muss Frau Sommerfeld nur warten, bis ich komme und wir können alles zu Hause erledigen.
Undine Tischmeier darf jetzt unter anderem Blut abnehmen, wenn sie es für notwendig hält. Und auch andere Dinge, die sonst eigentlich nur Ärzte dürfen. Das ist das Besondere. Unterwegs erzählt sie, sie hat sich ein halbes Jahr lang für das Pilotprojekt weiterbilden lassen, um auf die besonderen Anforderungen vorbereitet zu sein. Darf nun etwa Spritzen setzen oder Krücken und Verbandsmaterial verschreiben.
Manche Tage, da sind wirklich dolle Herausforderungen. Und, aber ich, obwohl ich den ganzen Tag alleine unterwegs bin, man ist nicht alleine. Also man kann immer Rücksprache mit dem Arzt halten. Wir sind doch im Team. Mhm.
Rund 60 Patientinnen und Patienten werden in dem Projekt betreut. Mindestens einmal die Woche tausche sie sich mit den Ärzten aus, sagt Undine Tischmeier.
Wunderbar, vielen Dank, Frau Sommerfeld. Ne, schick mal alles ab.
Alles gut geklappt? Hat alles gut geklappt.
Fein, super.
Hausärztin Sabine Westphal hat wegen des Pflegeprojekts nun mehr Zeit für andere Patienten.
Jetzt gibt es ja vielleicht die Befürchtung bei manchen von Ihren Kolleginnen und Kollegen, dass man gar nicht mehr weiß, was im Leben der Patienten so los ist. Haben Sie dieses Gefühl auch?
Ganz im Gegenteil. Ich weiß einfach mehr jetzt über die Patienten, weil ich informiert werde. Ein Hausbesuch ist wahnsinnig aufwendig und ich kann nicht jede Woche zu den Problempatienten fahren. Und ich weiß jetzt einfach viel, viel mehr. Ich weiß, was die Familienangehörigen machen. Ich weiß, wie die Patienten wohnen. Also das ist eine ganz tolle Sache.
Der Osten Vorpommerns ist landwirtschaftlich geprägt, gilt als strukturschwach. Hier fehlen vor allem Fachärzte. Entsprechend mehr Aufgaben müssen die Hausärzte übernehmen. Die haben sich zusammen mit den Fachärzten in einem Netzwerk organisiert. Geschäftsführer Andreas Meinholz sagt, sie arbeiten hier in der Region Hand in Hand, zum Beispiel mit Hilfe der Telemedizin. Und sie setzen auf das Projekt mit den Pflegekräften wie Undine Tischmeier und ihren Kolleginnen.
Wir hoffen, dass wir diese Kräfte, diese hoch ausgebildeten und engagierten, die arbeiten, nicht dann wieder zurückgehen, irgendwohin, wo sie das nicht anwenden dürfen. Und das ist immer so der Punkt, wo es hapert und viele Projekte, die auch gut sind, dann nicht in die Regelversorgung umgesetzt werden.
Die Krankenkassen wollen nach der Versuchsphase auswerten, ob sich das Ganze auch langfristig rechnet. Zurück bei Undine Tischmeier. Auch in einer Tagespflege kümmert sie sich um mehrere Patientinnen und Patienten. Sie hat schnell Vertrauen zu ihnen aufgebaut, auch zu Norbert Sabisch. Er hat Multiple Sklerose und Demenz. Die Besuche seien emotional wichtig für ihn und entlasten seine Frau Gudrun, die nicht mehr so häufig mit ihm zum Arzt muss, erzählt sie.
Ja, das ist eine große Entlastung für mich, das muss ich wirklich sagen. Man hat ja selber auch noch Termine und in Haushalt und Garten und so weiter. Und das ist ganz wichtig. Und zu DDR-Zeiten war das sogar üblich, dass die Gemeindeschwester immer nach Hause kam und den Leuten viel Arbeit abgenommen hat. Und dass das jetzt wieder so in Gange gesetzt wird, das finde ich ganz toll.
Ob nach Hause oder in die Tagespflege, noch bis Ende 2025 wird Undine Tischmeier zu ihren Patienten kommen. Oder auch länger, wenn die Kassen das Projekt weiterfinanzieren.
So, und wir kommen zu den Dingen, die heute auch noch wichtig waren, und die hat jetzt Konstantin.
Mehr Leistungen für Pflegebedürftige, aber auch höhere Löhne für das Fachpersonal treiben die Pflegekosten in Deutschland weiter in die Höhe. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Barmer Krankenkasse hervor. Kostentreiber seien aber auch eine längere Pflegedauer sowie die steigende Zahl der Betroffenen. Krankenkassen und Sozialverbände fordern die Politik auf, die Finanzierung der Versicherung grundlegend zu reformieren. Millionenfacher Datendiebstahl bei Facebook erregte vor rund 3 Jahren weltweit Aufsehen. Tausende Nutzer zogen alleine in Deutschland vor Gericht. Heute hat der Bundesgerichtshof ihnen den Rücken gestärkt. Es könne Schadenersatz geltend gemacht werden, so der BGH. Das Karlsruher Gericht nutzte dabei erstmals eine neu geschaffene Möglichkeit, für tausende Verfahren eine höchstrichterliche Klärung herbeizuführen. Ein Unterseekabel am Grund der Ostsee zwischen Finnland und Deutschland wurde schwer beschädigt. Der finnische Betreiber teilte mit, dass die Kommunikationsverbindungen über das Datenkabel unterbrochen seien. Auch zwischen Schweden und Litauen wurde ein kaputtes Kabel gemeldet. Die Ursachen sind noch unklar. Das finnische Außenministerium und auch das Auswärtige Amt zeigen sich aber besorgt. Ob es sich um Sabotage handelt, wird noch untersucht. Die Europäische Union will das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Südamerikas nach jahrelangen Debatten nun abschließen. Europäische Unternehmen sollen davon profitieren. Das Handelsvolumen zwischen der EU und den im Mercosur zusammengeschlossenen Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Bolivien soll um etwa 30% wachsen. Mehr dazu von Markus Görner.
25 Jahre lang haben die EU und die Vertreter der südamerikanischen Staaten verhandelt. Seit 2019 ist das Vertragswerk fertig. Doch Nachverhandlungen zu den Themen Schutz der indigenen Völker und mehr Klimaschutz haben die Unterzeichnung bisher verhindert. Umweltschützer kritisieren, dass Brasiliens Präsident Lula den Schutz des Regenwaldes vernachlässigt und mehr Öl und Gas fördern will. Kritik an dem Abkommen gibt es aber auch von den Landwirten in der EU, vor allem aus Frankreich. Sie fürchten Nachteile für die heimischen Bauern, da Rindfleisch aus Südamerika durch reduzierte Zölle billiger würde. Auf der anderen Seite würden europäische Unternehmen deutlich weniger Exportzölle in wichtige Zukunftsmärkte Südamerikas bezahlen. Für die Unterzeichnung des Abkommens braucht Brüssel nicht die Zustimmung aller Länder. Es reicht eine qualifizierte Mehrheit unter den Mitgliedstaaten.
Kraftwerk, das ist nun wirklich Musikgeschichte. Sie haben den Weg bereitet für elektronische Musik, für Synthie-Pop und später auch für Techno. Und je größer ihr Weltruhm wurde mit Hits wie diesem, desto kleiner wurden ihre Instrumente, die Synthesizer, auf denen Kraftwerk die neuartige Musik entstehen ließ. Und als sie in den 70er Jahren anfingen, dann mussten sie die Geräte noch selber zusammenschrauben. Also analoge Elektrotechnik, so groß wie ein Kleiderschrank. Und auch wenn es inzwischen digitale Sounds in allen Varianten gibt, knüpft genau daran jetzt eine ganz andere Generation an. Von Kleiderschränken kann nicht mehr ganz die Rede sein. Und ziemlich anders klingt es auch. Tina von Löhneisen und Larissa K. haben es sich angehört.
And just open the volume.
Einfach ausprobieren. Jessica Kehrt berät die Kunden, hilft Kennern und erklärt auch Anfängern geduldig, wie das funktioniert mit den modularen Synthesizern.
Also Töne erzeugt werden meist von einem Oszillator, wie jetzt zum Beispiel diesen hier. Da würde ich jetzt den Ausgang das nehmen und in den Eingang eines Audiomixers stecken.
Der erzeugte Sound wird verändert durch verschiedene Module. Filter machen die Töne zum Beispiel höher oder leiser. Mixer mischen verschiedene Audiosignale.
Je nachdem, wie man es macht, kommt da ein komplett anderes Instrument dabei raus. Und die ganze Zeit Knöpfe drehen, Kabel stecken, ist halt einfach, es macht unglaublich Spaß.
Jessica Kehrt arbeitet seit 12 Jahren in Schneiders Laden in Berlin-Neukölln. Ein Ort, um modulare Synthesizer zu kaufen, aber auch ein Ort für Austausch und Experimente. Selbst Elektropionier Jean-Michel Jarre war schon da.
Das ist schon ein Treffpunkt auch irgendwie. Also hier kommen einfach Leute rein und man kann Dinge erklären und zeigen, die man sonst nicht erklären könnte.
Man kann sich an diesem Ort wirklich verlieren. Jeder darf hier alles ausprobieren. Es ist fantastisch. Ich bleibe immer mindestens für ein paar Stunden. Auch der Niederländer Colin Benders ist Stammkunde und erfolgreicher Modularkünstler. Kein Auftritt sei wie der andere. Die Sounds entstehen live und sind nicht reproduzierbar. Musik mit modularen Synthesizern erlebe gerade eine Renaissance, sagt er. Was wir jetzt sehen, ist, dass Leute, die seit langem diese Musik machen, sich endlich damit wohlfühlen, ihre Arbeit auf der Bühne zu zeigen. Es ist genauso wie beim Geige- oder Klavierspielen. Die Lernkurve ist sehr lang, bis man das Instrument tatsächlich beherrscht. Früher war die Szene von männlichen Technik-Nerds bestimmt. Heute gäbe es auch immer mehr Frauen, sagt Jessica Kehrt. Sie selbst tritt mehrmals im Monat auf.
Dieser Moment, wo man wirklich in dem Jetzt und Hier, wo man sich gerade so befindet, dass man das halt alles so live entstehen lässt. Ich glaube, das finden viele schon ziemlich faszinierend, ja.
Ihr Leben kann sie sich ohne die modularen Synthesizer nicht mehr vorstellen. Sie bedeuten für Jessica Kehrt die absolute Freiheit.
So, und was das trübe Novemberwetter angeht, möchte man ja am liebsten auch schnell mal was umstöpseln. Ne, Claudia, kannst du da irgendwas für uns machen?
Nee, ich kann leider erstmal nichts stöpseln. Vielleicht zum Wochenende wieder, aber die nächsten Tage müssen wir einfach durch Sturm und auch durch Schnee. Denn all das erwartet uns morgen im äußersten Norden, also von Niedersachsen rüber bis zur Uckermark. Da fällt immer wieder Schnee und zwar hier angedeutet für 10 Uhr. Weiter südlich ist es deutlich wärmer, 11 Grad. Da haben wir nämlich gerade mal 0 Grad, damit auch glatte Straßen. Es kann eine richtige Schneedecke geben im Laufe des Vormittags. Weiter südlich wärmer, aber stürmisch und das bedeutet stürmische Böen in den mittleren Lagen und auch in den Mittelgebirgen. Im Südwesten kann es sogar Orkanböen geben, beispielsweise im Schwarzwald. Dann gegen Nachmittag werden die Temperaturen deutlich anders sein. Erstens kommt aus Südwesten weiterhin warme Luft. 11 Grad haben wir dann noch in Sachsen. Und von Nordwesten kommt die kalte Luft voran, sodass wir es dann mit Schnee zu tun haben in den höheren Lagen, wie zum Beispiel Rothaargebirge, weiter hinaufreichend bis in Richtung Ostsee. Jetzt in der Nacht kommt aus Südwesten Regen. Ganz im äußersten Nordwesten, nördliches Ostfriesland, schwieriges Wort. Da kann es dann schon die ersten Flocken geben. Morgen im Laufe des Tages Schneeregen und Graupelschauer hinter diesem Schneeband, was wir uns eben angeguckt haben. Und im Süden wird sich der kräftigste Wind weiter Richtung östliche Mittelgebirge verlagern. In der Nacht Temperaturen im Nordosten 1 bis 3 Grad, nach Südwesten bis zu 10 Grad. Am Nachmittag dreht sich das so ein bisschen um. Die kältere Luft kommt voran. Da haben wir es dann in der Nordhälfte mit 1 bis 5 Grad zu tun, sonst 7 bis 13. Und dann gibt es Schneeregen, Graupelschauer am Mittwoch häufiger als am Donnerstag. Es wird kälter, in den Nächten leichter Frost und damit Gefahr durch glatte Straßen.
Also das mit dem Umstöpseln hat irgendwie nicht geklappt. Das vernehmen wir, aber macht nichts. Trotzdem sehr vielen Dank, Claudia. Dankeschön. So, und das waren unsere Tagesthemen an diesem Montagabend. Hier im Ersten folgt jetzt die Dokumentation Wenn dein Medikament nicht mehr wirkt.
Darin geht es um die Gefahr durch antibiotikaresistente Krankheitserreger.
Morgen sind wir mit neuen Tagesthemen wieder für Sie da. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss. Ich bin von